Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Friedrichsdorfer Stadtgesprächs. In Staffel 3 unserer Podcast-Reihe stellen wir Menschen vor, die Friedrichsdorf geprägt haben. Frauen, Forscher, Fabrikanten. Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen. Heute geht es um eine Frau, deren Name eng mit einer der bekanntesten Friedrichsdorfer Familien verbunden ist und die dennoch lange kaum im Blick stand. Elise Reiß, geboren 1861, Tochter des Telefonerfinders Philipp Reiß. Ihr Lebensweg erzählt keine Geschichte von Ruhm oder öffentlichem Erfolg, aber er erzählt viel über Bildung, Verantwortung und über die Möglichkeiten und Grenzen, die Frauen im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert hatten. Und gerade deshalb gehört Elise Reiß in diese Staffel. Elise Susanne Reiß wurde am 14. Februar 1861 geboren. Zwei Wochen später wurde sie in der Kirche getauft, die nur wenige Schritte vom Elternhaus entfernt lag. Friedrichsdorf war also ihr Lebensmittelpunkt von Anfang an. Als Elise aufwuchs, war Friedrichsdorf noch eine handwerklich und gewerblich geprägte Kleinstadt. Färber bestimmten das Ortsbild, Werkstätten und kleine Betriebe den Alltag vieler Familien. Armut und wirtschaftliche Unsicherheit waren keine Ausnahme, sondern Teil des Lebens, besonders im Zuge wiederkehrender Textilkrisen. Schließlich war ihr Vater sogar Mitglied im Armenverein. In den folgenden Jahrzehnten sollte sich das Stadtbild deutlich verändern. Die Nahrungsmittelindustrie gewann an Bedeutung, Fabriken entstanden und Friedrichsdorf entwickelte sich zur sogenannten Stadt der 100 Schlote. Der Duft von Zwieback lag über weiten Teilen des Ortes, ein sinnliches Zeichen für Industrialisierung und wirtschaftlichen Wandel. Doch wirtschaftlicher Wandel bedeutete nicht automatisch soziale Sicherheit. Industrialisierung eröffnete Chancen, aber sie verteilte sie ungleich. Für viele Familien, auch für die der gebildeten Mittelschicht, blieb das Leben fragil. Elise wuchs mitten in diesem Umbruch auf. Das Haus der Familie Reiß war kein stiller Rückzugsort. Es war ein offenes Haus. Philipp Reiß empfing viel Besuch, Kollegen, Freunde, Interessierte. Es wurde diskutiert, experimentiert und musiziert. Philipp Reiß hatte selbst versucht, sich das Klavierspielen beizubringen, kam jedoch über die Anfangsgründe nicht hinaus. Umso lieber lud er Gäste ein, die musizierten. Musik war im Haus Reiß präsent, nicht als bürgerliche Zierde, sondern als selbstverständlicher Teil des gemeinschaftlichen Lebens. In seinen letzten Lebensjahren unterrichtete Philipp Reiß nicht mehr am Institut Garnier. Der Weg hinauf wurde für ihn zu beschwerlich. Stattdessen fanden Unterricht und Gespräche im Wohnhaus statt. Das Private und das Öffentliche gingen ineinander über. Man kann sich Elise als junges Mädchen vorstellen, wie sie am Rand sitzt, zuhört, beobachtet. Gespräche über Technik, Versuche, Musik im Wohnzimmer und dazwischen der Alltag einer Familie, die Arbeit, Bildung und Gastfreundschaft miteinander verband. Während Philipp Reiß Religion eher nüchtern und distanziert gegenüberstand, entwickelte Elise früh eine eigene, intensive Frömmigkeit. Für sie war Religion weniger Denkgebäude als Halt im Alltag, ein Ort der Ordnung in einer Welt, die sich ständig veränderte. Elise hatte noch einen jüngeren Bruder, Karl. Zusammen mit dem Vater durchstreiften sie den Taunus, wobei Reiß ausführlich die Natur erklärte. Sogar bei den Experimenten durften die beiden helfen. Erhalten haben sich gedrechselte Spielfiguren und Püppchen, die Reiß für seine Kinder fertigte. und in einer Vitrine des Museums liegt ein kleines Märchenbuch, das er nicht nur selbst gedruckt hat, sondern auch die Zeichnungen stammen von Reis. Dieses Büchlein verschenkte er sogar an andere Kinder, wie die Freundin von Elise später liebevoll berichtete. Philipp Reis legte großen Wert auf Bildung. Testamentarisch verfügte er, dass seine Kinder eine gute Schulausbildung erhalten sollten. Für Mädchen im 19. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit. Elise besuchte das Institut des Pfarrers Bagge, später bekannt als Institut Puttkamer. Dort entfaltete sich ihre Begabung. Sie erhielt Klavier- und Zeichenunterricht und entwickelte ein feines Gespür für Formen und Linien. Ein erhaltenes Skizzenbuch mit rund 30 Zeichnungen zeugt noch heute von ihrem Talent. Sorgfältige Linien, Studien von Formen, keine hastigen Skizzen. Es sind Arbeiten, die Konzentration und Anspruch verraten und den Wunsch, mehr zu können, als der Alltag später zuließ. Diese vergleichsweise geschützte Kindheit endete früh. Philipp Reis litt an Lungentuberkulose und starb 1874 im Alter von nur 40 Jahren. Elise war 13. Auf dem Sterbebett sagte Reis:
Ach, könnte ich meinen Kindern meine Kenntnisse hinterlassen, sie wären versorgt.
In diesem Satz bündelt sich vieles. Wissen ließ sich nicht vererben, Besitz kaum aufbauen. Zurückblieb Bildung und die Hoffnung, dass sie tragen würde. Doch Bildung konnte tragen, sie garantierte nichts. Krankheit, frühe Todesfälle und fehlende soziale Absicherung bestimmten Lebensläufe oft stärker als Talent oder Fleiß. Mit dem Tod des Vaters verlor die Familie nicht nur einen geliebten Menschen, sondern auch ihre wirtschaftliche Grundlage. Eine Pension stand der Witwe nicht zu. Um den Lebensunterhalt zu sichern, mussten Räume im Wohnhaus vermietet werden. Zeitweise lebte dort unter anderem die Familie Wagner. Der kleine Willi war der beste Freund von Tante Reis. Elise, sie blieb im Elternhaus und pflegte ihre Mutter über Jahre hinweg aufopferungsvoll. Dass diese Aufgabe nahezu selbstverständlich ihr zufiel, war kein individuelles Schicksal, sondern Ausdruck einer gesellschaftlichen Ordnung, in der Fürsorgearbeit weiblich gedacht und kaum als eigene Leistung anerkannt wurde. In dieser Zeit gewann ihr religiöser Glaube weiter an Bedeutung. Elise suchte darin Halt, Sinn und Verlässlichkeit, nicht als Rückzug aus der Welt, sondern als Möglichkeit, Verantwortung zu tragen und sich selbst zu verorten. Eine eigene Berufsausbildung absolvierte sie nicht. Eine Verlobung wurde wieder gelöst. Elise blieb unverheiratet. Als ihr Bruder Karl heiratete, verließ Elise das Elternhaus. Sie machte Platz für die neue Familie. Ein Schritt, der damals als selbstverständlich galt. Für Männer bedeutete Heirat häufig sozialen Aufstieg. Für unverheiratete Frauen dagegen oft den Beginn wirtschaftlicher Unsicherheit. Ihr Bruder Karl hatte einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Er arbeitete zuletzt als Prokurist in der Zwiebelfabrik Stemmler, ein Zeichen für den wirtschaftlichen Wandel Friedrichsdorfs und für den Versuch, sich in der Industriegesellschaft zu behaupten. Doch auch dieser Weg bot keine dauerhafte Sicherheit. Karl Reis starb 1917. Elise zog in das neu erbaute Haus in der Hugenottenstraße 101. Dort lebte sie zur Miete und entwickelte ein enges Verhältnis zur Tochter des Vermieters. Diese erinnerte sich später an Tante Reis, die für ihr fleißiges Üben am Klavier gelobt wurde. Eine kleine persönliche Anerkennung in einem Leben, das nur selten öffentlich gewürdigt wurde. Um ihre Einkünfte aufzubessern, gab Elise Klavierunterricht. Das Klavierspiel, einst Ausdruck von Bildung und Begabung, wurde für sie zur Möglichkeit, sich über Wasser zu halten und zugleich zum letzten Raum eigener Selbstständigkeit. Bürgermeister Garnier setzte sich beim Reichspostamt für eine Unterstützung ein.
Der Antrag auf eine jährliche Unterstützung in Höhe von 400 Mark wird bewilligt.
400 Mark im Jahr, ein Betrag, der kaum zum Leben reichte. Nach dem Tod ihres Bruders verschärfte sich Elises Lage weiter. Der Erste Weltkrieg, wirtschaftliche Not und familiäre Verluste verdichten sich zu einer existenziellen Belastung. Trotz aller Einschränkungen blieb Elise gesellschaftlich engagiert. In der französisch reformierten Gemeinde übernahm sie Verantwortung, leitete eine Sonntagsschule und war Teil eines französischsprachigen Damenkreises. Ihr Glaube war nicht privat, sondern gemeinschaftlich gelebt. Später schloss sich Elise der methodistischen Kirche an. Auch dort engagierte sie sich intensiv, übernahm die Leitung des Frauenmissionsvereins und gestaltete das Gemeindeleben aktiv mit. Der Wechsel bedeutete keinen Bruch, sondern die Fortsetzung ihres religiösen Engagements, das ihr Halt und Aufgabe zugleich bot. Während des Krieges verschlechterte sich ihr gesundheitlicher Zustand deutlich. Unterernährung stellte sich ein. Regelmäßiger Klavierunterricht war kaum noch möglich. Eine einmalige Unterstützung änderte wenig. Den Vorschlag, ihr kleines Vermögen in eine Versicherung einzubringen, lehnte Elise ab.
Das Geld soll den Nichten zugutekommen.
Auch hier zeigt sich ein Lebensmuster, das Elise Reis bis zuletzt prägte. Verantwortung übernehmen, oft für andere, selten für sich selbst.
Die 59-jährige Privatiere Reis hat ihrem Leben freiwillig ein Ziel gesetzt.
Im Mai 1920 fand man Elise Reis tot in ihrer Wohnung. Zeitgenössische Berichte erklärten ihren Tod mit nervösen Leiden und religiöser Überforderung. Im Sterbeeintrag der methodistischen Gemeinde heißt es, Elise Reis sei infolge eines schweren Gemütsleidens verstorben. Solche Formulierungen stehen exemplarisch für den damaligen Umgang mit psychischem Leiden, besonders bei Frauen. Sie benennen den Zustand, nicht aber die Ursachen. Was Elise schließlich zu diesem Schritt bewogen hat, wissen wir nicht. Ihr Glaube war über viele Jahre eine tragende Kraft, kein Zeichen von Überforderung, sondern von innerer Orientierung. Ein Blick auf die nächste Generation zeigt, wie dauerhaft diese Muster waren. Elises Nichte, Marie und Elli erhielten ebenfalls eine gute Ausbildung und besuchten das Institut Puttkamer. Elli spielte hervorragend Klavier und malte, Marie töpferte. Die Schulkosten betrugen rund ein Viertel des Gehalts ihres Vaters Karl. Karl Reis hatte gewünscht, dass die Mädchen Lehrerinnen würden. Doch dieser Plan scheiterte. Nach dem Tod ihres Vaters waren die finanziellen Mittel aufgebraucht. Das Haus musste schließlich verkauft werden. Die Witwe arbeitete später als Haushälterin bei einem Rentner und erhielt erst spät eine kleine Rente von 50 Mark im Jahr, weil sie als notleidend galt. Auch für die Töchter erfüllten sich Bildungsversprechen nur teilweise. Eine Verlobung scheiterte. Wirtschaftliche Not prägte die 30er Jahre. Care-Arbeit, Haushalt, Klavierunterricht, all das blieb weibliche Aufgabe. Bildung war vorhanden, Sicherheit nicht. Elise Reis, sie lebte in einer Stadt im Umbruch, vom handwerklich geprägten Ort zur industriellen Kleinstadt. Ihr eigener Lebensweg hingegen blieb von Kontinuität bestimmt. Pflicht, Verantwortung, begrenzte Möglichkeiten. Elise Reis, sie hat nichts erfunden. Aber ihr Leben macht sichtbar, was hinter großen Namen oft verborgen bleibt. Menschen, die tragen, sichern, verzichten, ohne davon zu profitieren. Als Tochter des Telefonerfinders ist sie Teil einer berühmten Familie. Als Friedrichsdorferin ist sie Teil der Stadtgeschichte. Und als Frau ihrer Zeit steht sie für viele andere, deren Lebenswege lange übersehen wurden. Deshalb erinnern wir heute an Elise Reis. Geschichte besteht also nicht nur aus großen Namen, sondern aus vielen Leben, die im Hintergrund wirkten. Im nächsten Stadtgespräch wenden wir uns wieder einem solchen Lebensweg zu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt aus dem Stadtarchiv Friedrichsdorf Ihre Erika Dittrich.